Der Spucke. Und wir brauchen ganz dringend ein Taxi zur Erde.
I'll be right there, baby.
Es ist Donnerstag, der 20. August 2026. Hier ist die Schwule Welle live. Mit dem Magazin bei Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Heute unsere Themen und Gäste. Wir freuen uns auf den Verein Farbvogel, unter anderem auf Uwe Peter, der sein aktuelles Stück vorstellen wird, der Spieleabend. Ein Film, der dieses Jahr den Teddy Award gewonnen hat und der auf der Schwulen Filmwoche Freiburg bereits gezeigt wurde, kommt nun regulär in die Kinos, der Heimatlose. Wir hören nochmal hinein ein Q&A mit dem Regisseur Kai Stänecke. Und wir freuen uns auf Falco vom CSD Magdeburg, der in Kürze stattfinden wird in Sachsen-Anhalt. Und wir werden nachfragen, wie die Vorbereitungen laufen und was es für Besonderheiten zu beachten gibt. Und wir stellen euch eine Serie vor, die ihr derzeit bei Disney Plus streamen könnt. Das ist eine Serie unter anderem von Ryan Murphy und es heißt, die Serie heißt The Shards. Darüber wollen wir nachher reden. Und noch sehr viel mehr hört ihr jetzt bei der Schwulenwelle. Im Studio sind für euch live der Alex und der Hartmut.
Sag mal, Jacqueline, wo sind wir überhaupt? Jetzt haben wir uns total verratscht. Ich glaube, wir müssen längs rum. Na, Jacqueline, nicht so hastig.
Ja, und wir stellen noch eine Serie vor. Sie heißt Tiptoe und Hartmut, du hast sie bereits für uns gesehen.
Genau, eine packende und auch erschütternde Serie von Russell T. Davies, der uns ja einst schon die Serie Queer as Folk geschenkt hat. Davon möchten wir später berichten.
Und damit herzlich willkommen in den Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos in der Schweiz. Hier ist die Schwule Welle live aus den Studios im Greta-Gelände zu Freiburg. Ich bin der Alex.
Und ich der Hartmut.
Gleich sind wir verbunden mit einem lieben Freund unserer Sendung, dem Regisseur und Schauspieler Uwe Peter. In Kürze ist ein Theaterstück mit ihm in Basel zu sehen. Und das hat auch eine schwule Komponente. Es heißt Der Spieleabend. Und was es damit auf sich hat, das erzählt er uns gleich. Und ihr könnt auch 2x2 Tickets für die Aufführung am 11. und 12. September in Basel gewinnen.
Übrigens, nicht ganz ohne Stolz, dürfen wir von der Schwulen Welle behaupten, den Siegerfilm des Queerscope Debütfilmpreises 2026 bei der 42. Schwulen Filmwoche in Freiburg präsentiert zu haben. Er heißt nämlich Der Heimatlose. Zweimal sprachen wir schon mit dem Regisseur Kai Stänecke. Und nun am 27. August nun kommt er auch endlich offiziell in die deutschen Kinos. Deswegen hören wir später nochmal ein Q&A mit Kai Stänecke.
Und wir schalten später auch nach Magdeburg in Sachsen-Anhalt, wo bereits übermorgen am 22. August der CSD stattfindet. Wir sprechen mit Falco aus dem Orga-Team über einen CSD in politisch sehr schwierigen Zeiten.
Das und noch zwei Serientipps.
Und die FreiburgerInnen auch noch einen Kinotipp.
Das hört ihr ja heute in der heutigen Sendung. Doch zuvor erteile ich erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
Ich glaub, die Jugend hat Angst vor alten Männern im Amt, vor einem schrecklichen Schauspiel mit Krieg vor der Haustür. Ich glaub, die Jugend hat Angst vor großen Wäldern in Flammen, vor einer Welt, in der man nicht leben kann, getrieben von Größenwahn. Ziehen uns vergoldete Büros in den Untergang. Wir jagen weiße Tauben mit gebrochenem Flügel. In jeder Schlagzeile geht's um Hass und Lügen. Wann haben wir aufgehört zu reden? Wir suchen nur noch nach Extremen. Ich glaub, die Jugend hat Angst vor alten Männern im Mount. Schauspiel mit Krieg vor der Haustür. Ich glaub, die Jugend hat Angst vor großen Wäldern in Flammen, vor einer Welt, in der man nicht leben kann. Kinder auf Straßen als Söldner verkleidet, Väter in den Gräben machen, Söhne zu Waisen. Muss es so weit kommen? Mit Trümmern sterben Träume, machen Freunde zu Feinden. Es muss sich was ändern, doch Veränderung will keiner. Wie ist es so weit gekommen? Ich glaub, die Jugend hat Angst vor alten Männern im Amt, vor einem schrecklichen Schauspiel mit Krieg vor der Haustür. Ich glaub, die Jugend hat Angst vor großen Wäldern in Flammen, vor einer Welt, in der man nicht leben kann. Ich glaub, die Jugend hat Angst. Ich glaub, die Jugend hat Angst.
Etwas über dich erzählen.
Ja, mein Name ist Liam Wirtlisbach. Ich bin ausgebildeter Schauspieler und ich klettere gerne in der Freizeit.
Mein Name ist Lorna, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Elektrikerin und Schauspielerin. In meiner Freizeit gehe ich super gerne ins Kino oder ins Theater oder ich gehe super gerne in Freizeitparks und fahre jede noch so schnell und hohe Achterbahn. Je höher, desto besser.
Nice. Ich bin die Elli. Ich mache jetzt im Spielabend Regie. Ich mache auch sonst manchmal Regie, spiele aber auch auf der Bühne.
Um was geht es in dem Stück Der Spieleabend?
Im Stück Der Spieleabend geht es um 6 Freunde, die sich treffen für einen Spieleabend. Und im Verlauf des Stückes erfahren sie dann immer mehr voneinander und merken, dass ihre Freundschaft sehr oberflächlich war. Es werden Geheimnisse aufgedeckt, die dann zu Spannungen führen und die es dann zu einer Eskalation hinzuführt.
Welche Rolle spielst du?
Ich spiele den Mike, der das Spiel für den Spieleabend entwickelt hat.
Ich spiele die Rolle der Hannah, das ist die jüngste der Gruppe. Und sie weiß auch noch nicht genau, was sie im Leben alles möchte. Sie ist aber eine Umweltaktivistin und im Verlauf dieses Abends passiert sehr, sehr viel mit ihr. Es wird sehr viel in ihr ausgelöst und es kommen unschöne Wahrheiten ans Licht für sie.
Ich bin in der Rolle der Regie bzw. in der Endregie.
Du hast die Rolle übernommen. Ist das eher schwerer oder ist es einfach, eine Rolle zu übernehmen?
Ich finde, es ist weder schwerer noch einfacher, sondern gleich, weil wenn es darum geht, eine Rolle anzulegen, dann lege ich die immer gleich an. Und klar habe ich einen Vorgänger oder einen Charaktersheet, das mir sagt, wie die Rolle sein soll. Nichtsdestotrotz werde ich auch bei dieser Rolle etwas von mir selber reinbringen, was mein Vorgänger vielleicht anders gemacht hätte.
Für mich war es gerade bei diesem Stück sehr einfach. Ich habe zwar die vorherige Version mit der anderen Schauspielerin gesehen, aber ich habe dann eigentlich, um eine neue Rolle oder eine neue Hannah zu kreieren, ihre komplette Rollenbearbeitung quasi über Bord geworfen und habe eine neue Hannah kreiert mit einer neuen Geschichte, mit neuen Beziehungen zu den anderen Figuren und auch mit einem anderen Alter, was mir auch sehr geholfen hat. Was reizt dich an dem Stück?
Mich reizt vor allem, dass man sowas eigentlich im Alltag auch sehen kann oder erlebt hat. Freundschaften, von denen man dachte, dass die ganz, ganz tief sind. Und dann, wenn man mal ein tieferes Gespräch hat, merkt, den kenne ich vielleicht gar nicht mal so gut, wie ich dachte.
Am meisten reizt mich eigentlich an diesem Stück meine Rolle, weil meine Rolle hat am wenigsten Text von allen Figuren. Aber wir sind immer auf der Bühne. Und dementsprechend muss ich immer irgendwas spielen. Also sie hört zu, wenn etwas in ihr ausgelöst wird, es gehen Emotionen in ihr vor und das finde ich sehr, sehr interessant zu spielen.
Das Stück ist sehr schnell und wenn die SpielerInnen nicht genügend Zug haben, dann kann es abfallen. Dafür macht es umso mehr Spaß, wenn sie es dann hinkriegen und das machen sie.
Magst du Spieleabende?
Ja, ich mag Spieleabende, weil ich finde, es vertieft die Freundschaft, die man hat.
Oh ja, ich liebe Spieleabende. Nur leider ist es manchmal etwas schwierig, als erwachsene Person sich zu treffen. So, der eine kann am Mittwoch, der andere kann am Donnerstag und der nächste kann nur am Freitag. Aber eigentlich hätte ich sehr, sehr viel mehr Lust auf Spieleabende. Was spielst du gerne?
Ich spiele gerne Uno, Ciao Sepp, Schweizer Uno und... Yes.
Ich liebe vor allem Spiele, die sehr gesellschaftskritisch und vor allem sehr satirisch und mit schwarzem Humor sind, also wie Card Against Humanity oder Bünzlitum. Ich mag aber auch einfach klassische Brettspiele. Warum sollte man sich das Stück ansehen?
Ja, wie schon erwähnt, finde ich, es ist sehr alltagsgetreu. Man hat sicher schon erlebt, das heißt, man fühlt mit den Charakteren mit. Es gibt emotionale Spannungen, es gibt... sehr lachende Momente, sehr traurige oder mitfühlende Momente und zu guter Letzt gibt es halt einfach eine große Spannung von Hoch und Tiefs, die man erleben kann und die es einfach sehenswürdig sind.
Eben, es ist sehr schnell, es passiert sehr viel. Es gibt viele verschiedene Beziehungen untereinander. Es ist ein ganzes Netz an Dingen, die passieren. Und es muss sehr genau alles passieren, damit es am Schluss aufgeht und damit es am Schluss wirklich Spaß macht. Und es ist eine Herausforderung und deshalb reizt es mich.
Man sollte sich das Stück definitiv ansehen, weil einerseits sehr viele gesellschaftskritische Fragen aufkommen und man sich dann vielleicht auch mal selber fragt, was würde ich jetzt dazu sagen? Das andere, was auch sehr interessant ist bei diesem Stück, da fragt man sich dann plötzlich so, könnte ich das mit meiner Freundesgruppe spielen? Oder ist meine Freundesgruppe oder kann meine Freundesgruppe nur auf oberflächlicher Basis funktionieren? Oder eben fangen wir an zu streiten, sobald jemand eine andere Meinung hat als die andere Person?
Weil es Spaß macht. Es, wie gesagt, passiert sehr viel. Es macht großen Spaß, dabei zuzuschauen, wie sich die Figuren entwickeln und was passiert, wenn sie Neues dazulernen und wie diese Freundesgruppe funktioniert in sich oder nicht funktioniert.
Vielen Dank für das Interview.
Ja, hallo zusammen. Ich bin der Manuel Kreitmeier vom Theater der Immoralisten und ich möchte euch herzlich einladen. Wir spielen noch immer Nora oder ein Puppenheim von Henrik Ibsen, Open Air vom Theater der Immoralisten. Eine tolle Produktion mit Pool, Hollywood Villa und allem drum und dran. Herzliche Einladung dazu.
Hallo, hier ist Georg Uecker. Viele kennen mich als Carsten Flöter aus der Lindenstraße. Ich bezeichne mich als Unterhaltungsfacharbeiter und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland. Viel Spaß.
Ja, aber zurück von Manuel Kreitmeier, Immoralisten und Georg Uecker, gehen wir zurück zum feinen Farbvogel. Und ich freue mich nun, dass der Uwe Peter uns zugeschaltet ist. Ja, hallo Uwe.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch.
Ja, schön, dass du da bist. Und jetzt müssen wir durcheinander geraten. Wir wollten mich den Beitrag eigentlich erst nach dir ja bringen. Deswegen ist alles jetzt ein bisschen durcheinander geraten. Aber wir kriegen es in der Urlaub jetzt trotzdem hin. Und ein bisschen was haben wir jetzt ja schon gehört. Es geht tatsächlich um ein Theaterstück, was demnächst in Basel gespielt wird. Das heißt der Spieleabend. Und und es ist vom Verein Farbvogel. Und der Verein Farbvogel, da bist du der Präsident, Uwe, nicht wahr?
Genau, ich bin der Präsident und ich habe ihn doch auch vor 10 Jahren gegründet, den Verein Farbvogel.
Genau, ja, hat Jubiläum jetzt gerade im Moment.
Genau, wir haben dieses Jahr tatsächlich das 10-jährige Jubiläum und aus diesem Grund haben wir auch die Wiederaufnahme von eben der eskalierenden Komödie Der Spieleabend, damit wir das tolle Stück eben auch in Basel und in Olten zeigen dürfen, haben wir gefunden, das passt doch zu unserem Jubiläumsjahr. Mhm.
Ja genau, was gefällt dir denn an dem Stück eigentlich? Was ist für dich so das Besondere an dem Stück?
Für mich das Besondere an dem Stück ist es wirklich, dass es sehr zeitgemäß ist, dass es ein Stück ist, bei dem junge Leute aufeinandertreffen, also 6 Freunde, und dass man halt wirklich mal zu spüren kriegt, was passiert denn, wenn man merkt, wenn man ehrlich ist, sag mal, in einer Freundschaft, oder besser gesagt, wie viel hält eine Freundschaft denn aus, wie viel Ehrlichkeit, oder endet das im Desaster? Und das ist eigentlich das Spannende, so ein bisschen herauszufinden, ist es in Realität auch so, oder ist es wirklich nur bei uns auf der Bühne so?
Ja, ich durfte ja mal eine Probe sehen und es war wirklich sehr, sehr spannend und ich fand ja so, teilweise ist es ja auch wirklich auch lustig, ist ein sehr lustiges Stück, aber eben so das, der Gott des Gemetzels oder sowas in der Art ist auch mit drin, ne? So ein bisschen, wo man dann richtig schlucken muss.
Ja, also es ist ein gemischtes Stück, also man nennt es ja auch eskalierende Komödie. Ich glaube, es gibt Momente, bei denen man aufatmen kann, es gibt Momente, bei denen darf man schmunzeln und lachen, aber es gibt auch Momente, bei denen man zum Nachdenken angeregt wird oder vielleicht sogar mal überlegt, ist mir selber sowas schon mal passiert?
Und wie groß ist das Ensemble? Wie viel seid ihr denn?
Wir sind 6 Personen, die auf der Bühne sind, plus 2 Techniker, die uns auf dieser Tournee unterstützen.
Und du spielst selbst ja auch mit und es ist eine schwule Rolle, nicht wahr?
Genau, ich spiele selber mit. Ich spiele den Carlos Mayo und ja, der Carlos Mayo, der hat einen Partner, der ist Pädagoge und Lehrer und der selbst taucht zwar nicht auf in diesem Stück, aber er ist doch auch irgendwie anwesend.
Mhm. Ja, und ihr habt es ja schon mal gespielt und jetzt habt ihr ja ein paar Umbesetzungen gehabt. War das eine besondere Herausforderung, das nochmal neu zu inszenieren? War das einfacher oder ist es vielleicht sogar schwieriger, weil man das wieder so neu zusammenbauen muss?
Also, wie soll ich sagen, einfacher, schwieriger? Es ist gar nicht so prinzipiell zu sagen, ist es, also man kann es nicht einfach so pauschal sagen, ob es einfacher oder schwieriger war. Was sicher ist, jeder interpretiert eine Rolle neu. Also wir hatten jetzt wirklich viele neue Inputs von den zwei neuen Schauspielern, die ihr vorhin auch bereits gehört habt im Interview, die reinkamen. Es gab neue Beziehungen zwischen den Figuren und somit kann man gewisse Dinge natürlich jetzt auch anders darstellen oder anders umsetzen. Also es gibt, sag ich mal, Kleinigkeiten, die jetzt anders laufen. Aber im Großen und Ganzen kann man das Stück natürlich, das Raster, trotzdem so behalten, wie es ist. Also genau, die Grundgeschichte bleibt ja dieselbe.
Ja, und du hast schon gesagt, wir haben die ja eben auch teilweise gehört. Also die Neuen haben wir eigentlich gerade gehört. Wer waren denn die Neuen? Magst du dich kurz noch vorstellen?
Genau, also das ist der Liam Wirtisbacher, der den Mike spielt und die Luana Roth, die die Hannah spielt. Und ihr habt noch die Elli gehört, die Co-Regie macht. Da ich ja selbst mit auf der Bühne bin, kann man natürlich das Auge von außen nicht so gut haben. Darum habe ich die Elli mit ins Boot geholt, die quasi für mich die Fäden in der Hand hält und so ein bisschen die Inszenierung weiterführt, wenn ich ja selber spiele.
Ja, das ist verständlich, natürlich, ja. Hat sich die Inszenierung dadurch auch wirklich so ein bisschen verändert, durch die neuen Schauspieler, oder hast du das Gefühl, das Korsett ist schon immer noch dasselbe? Es ist einfach ein bisschen anders interpretiert von den Personen her.
Also klar, das Grundkonzept ist sicher dasselbe, aber klar, ja, es hat sich verändert. Es kommen teilweise neue musikalische Beiträge drin vor, die nicht dabei waren. Es gibt neue Kristallisierungen, also neue Witze, die anders rüberkommen oder auch neue Freundschaften innerhalb der Rollen oder einfach Beziehungen. Ja, man merkt schon, dass da jetzt mehr, es lebt noch mehr. Also es ist wirklich noch mehr. Wir haben wirklich das Gefühl, selbst jetzt wir, die Alteingesessenen vom letzten Jahr, haben wirklich gemerkt, wir sind nochmals tiefer in die Materie eingestiegen und sind noch tiefer verankert, als wir es letztes Jahr waren.
Ja, und wo kann man das Stück jetzt überhaupt sehen? In Basel hast du gesagt? Und wo dort in Basel und wo noch?
Also man kann es am 11. und 12. September in Basel sehen, in der Unternehmung Mitte, in dem Safe. Das ist ein kleines Theater, das nur 35 Sitzplätze hat. Und im November, am 13. und 14. November, kann man es in Olten sehen, im Theaterstudio.
Mhm. Ja, und wenn du jetzt nochmal die absolute Lobhudelei machen wolltest, warum sollte man es angucken?
Also die absolute Lobhudelei, wie soll ich sagen? Also man soll kommen, weil es 6 junge Schauspieler auf der Bühne hat und Schauspielerinnen, die wirklich mit Leidenschaft auf dieser Bühne stehen, die mit Leidenschaft diese Produktion aufführen. Es ist ein musikalisches Erlebnis, es ist ein komödiantisches Erlebnis, aber vor allem ist es ein Erlebnis, das doch sehr nah an der Realität ist. Also ich glaube einfach, wer gerne Spieleabende hat und wer gerne lachen möchte, der darf sich unsere Inszenierung nicht entgehen lassen.
Und wenn man möchte, kann man ja sogar noch Tickets gewinnen. Du hast uns ja Tickets mitgebracht.
Genau. Ich habe 2x2 Tickets mitgebracht und würde mich natürlich freuen, wenn die 2x2 Tickets auch verlost werden, sag ich mal so.
Genau, und das schaue ich gleich mal, wie das Ganze auch funktioniert. Also wir haben 2x2 Tickets und wenn ihr nach Basel kommen wollt und euch das Stück angucken möchtet, dann schreibt uns doch eine E-Mail an gewinnspiel@schwulewelle.de gewinnspiel@schwulewelle.de und dazu schreibt ihr als Stichwort einfach den Termin, wann ihr kommen wollt. Eine Termin wäre Freitag, der 11. September, der 11. September oder Samstag, der 12. September. Also einfach E-Mail schicken, das Datum schicken und ihr habt auch ein bisschen Zeit. Und zwar der Einsendeschluss ist am Mittwoch, der 26. August 2026 um 23.59 Uhr. Und wenn sehr viele Leute sich melden, entscheidet euch das los. Also gewinnspiel@spulewelle.de. Ja, Uwe, Letztes Mal haben wir gesprochen ja über Pippi Langstrumpf. Wir haben noch ein, zwei Minuten. Wie war es eigentlich jetzt noch? Du hast ja Pippi Langstrumpf gespielt in Basel, ein Kinderstück, was ganz anderes. Was waren für Erfahrungen noch in den letzten Wochen, wo du es gespielt hast?
Also es war eine wunderbare, wunderschöne Erfahrung, einfach die strahlenden Augen der Kinder zu sehen, das Lachen der Kinder mitzuerleben und einfach auch zu sehen, dass man als Erwachsener doch auch noch so kindlich rüberkommen kann, dass man die Kinder begeistern kann, weil man sagt ja so schön, Kinder sind das ehrlichste Publikum, das es gibt.
Mhm.
Und wenn ihnen was nicht gefällt, dann merkt man das sehr schnell. Aber das ist bei uns nicht passiert, die waren immer begeistert, es hat allen gefallen und ja, also ich werde nicht das letzte Mal Kindertheater gespielt haben. Das
kann
ich schon verraten.
Aber du warst nicht die Pippi Langstrumpf selber?
Nein, ich war nicht die Pippi Langstrumpf, sondern ich war der Polizist Klang.
Ah, okay, alles klar. Ja, aber jetzt freuen wir uns auf jeden Fall auf den Spieleabend. Und wie gesagt, wenn ihr Tickets gewinnen wollt, dann schreibt an gewinnspiel@schwulewelle.de. Und Uwe, jetzt erstmal vielen Dank, dass du noch Zeit genommen hast, heute Abend mit uns zu sprechen.
Sehr, sehr gerne.
Ich wünsche dir einen schönen Abend und ja, und ich denke, wir hören uns bald wieder.
Genau, wir hören uns bald wieder. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte in der Sendung und wünsche euch noch eine ganz schöne Sendung. Viel Spaß noch.
Danke, schönen Abend, ja. Ciao.
Danke, tschüss.
Tschüss.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derzeit gibt es ja wieder einige gute queere Serien zu streamen. So haben wir schon mehrfach die schwule Eishockeyserie Heated Rivalry besprochen, von der nun eine zweite Staffel gedreht wird. Und was ganz besonders zu nennen ist, Edwin Riding, der Prinz aus der Netflix-Serie Young Royals, wird darin auch eine wichtige Rolle spielen. Jaha. Bis es soweit ist, gibt es aber auch aktuell ein paar andere sehenswerte queere Serien zu streamen. Zwei wollen wir heute etwas vorstellen. Die erste heißt Tiptoe und stammt von Russell T. Davies. Russell T. Davies, da muss man ja automatisch an eine andere englische queere Kultserie denken, nämlich Queer as Folk. Deswegen auch gerade die Musik.
Ja, genau. Queer as Folk, da ist er, glaube ich, richtig berühmt geworden. Das war 1999. Und zwar die englische Serie. Es gibt ja eine englische Serie und es gab dann später eine kanadische Serie. Und er hat die Originalserie gedreht, die Charaktere entworfen. Aus der wurde dann später diese andere Serie noch entwickelt, aber von einem ganz anderen Autorenteam. Aber die Idee wurde damals übernommen und das war eigentlich, also bei mir war es zumindest eine der ganz großen Coming-out-Serien. Also damals, das habe ich gern gesehen, das war so eine richtige queere Serie. Und damit hat er nicht aufgehört, hat er zwischendrin noch Doctor Who mitgemacht, ist jetzt nicht unbedingt so queer, da war der Showrunner. Aber er hat ja zum Beispiel auch so eine Near-Future-Dystopie gedreht, also Years and Years. Das ist eine so ein bisschen futuristisch angehauchte, auch queere Serie. Und berühmt ist auch geworden in den letzten Jahren mit It's a Sin. Das war eine Serie, die auch sehr ansprechend war, über gerade Großbritanniens Umgang mit AIDS in den 80er Jahren. Und jetzt eben Tiptoe.
Ja, eben die neue Serie Tiptoe, die kann man bei HBO Max streamen, Hartmut. Was heißt denn eigentlich Tiptoe und um was geht's?
Ja, es geht da eigentlich um eine Geschichte, die Drag Queen Queen Melba in der Serie selber sagt. Es geht ja in der ganzen Serie so ein bisschen darum, wir sind in Manchester und es spielt zwischen dem typischen eher konservativen Wohngebiet in England und der Canal Street, was so die Gay Village ist in Manchester. Und vor 10 Jahren, 15 Jahren schien da eigentlich alles schon ganz gut zu laufen, scheint, die queeren Rechte waren durchgesetzt und so weiter. Jetzt geht's langsam ein bisschen zurück, was dann die Hauptfigur der Serie nicht so ganz wahrhaben möchte. Und zwischendrin redet die Drag Queen, Queen Melbourne, mit ihm und sagt, früher hatte sie sich eine glorreiche Zukunft für queere Menschen erhofft. Sie hat jeden Raum mit einem großen Tada betreten. Heute läuft sie sicherheitshalber lieber auf Zehenspitzen und das heißt mehr oder weniger Tiptoe. Das ist also das Wort dafür, dass man eigentlich heute sich eher schleicht, nicht mehr das große Tara macht, weil man das sich gar nicht mehr traut in der heutigen Gesellschaft.
Ja, und noch kann man nur 4 der 5 Folgen anschauen, aber nächste Woche ist dann die Serie bei HBO Max komplett. Hartmut, du hast ja schon zumindest zum Teil gesehen.
Genau, ich habe die ersten drei Folgen gesehen, muss echt sagen, ich bin sehr begeistert. Und heute müsste auch die vierte rauskommen, also man müsste jetzt heute sogar die vierte Folge schon sehen können. Ich bin wirklich sehr angetan, also ich finde, Russell T. Davis hat immer noch seine alte Handschrift. Er schafft es, sehr schwierige Problematiken darzustellen. Das war auch bei It's a Sin ja so, da ging es um AIDS, wo auch die Hauptfiguren nach und nach wegsterben. Also eine sehr schwere Thematik. Trotzdem haben die Serien trotzdem auch eine gewisse Leichtigkeit, trotz der sehr, sehr schwierigen und auch problematischen Geschichten und der Ereignisse darin geschehen. Also man muss sehr schwer schlucken, also gerade in der Serie jetzt auch jetzt wieder. Es beginnt auch gleich recht hart, weil es geht um zwei Nachbarn. Der eine heißt Leo, der ist ein schwuler Besitzer von eines Clubs in der Canal Street. Von Alan Cumming wird er gespielt. Sein Nachbar Clive Goss, der ist Elektriker und Brexit-Fan und so weiter. Und die führen so eine gewisse Nachbarschaft, die am Anfang vielleicht gar nicht so schlimm wirkt. Aber natürlich der Clive als Brexit-Fan ist auch homophob, hat zwei Söhne, hat da wahnsinnig Angst, dass die unter Umständen angesteckt würden von einem Schwulen. Die Serie beginnt damit, dass die Hauptfigur, der Leo, eben an der Straßenlaterne aufgehängt ist. Also man weiß am Anfang schon, also es läuft auf ein schlimmes Ende zu. Also den kann ich auch hier verkünden, weil es wird in der ersten Szene schon so dargestellt, im Endeffekt so. Und es geht natürlich in der Serie darum, wie praktisch das vielleicht doch das queere Leben, was eigentlich schon erreicht ist, ja, nach und nach verschwindet aus der heutigen Gesellschaft und eben auf sehr viel Hass stößt, auf Vorurteile und so weiter. Und das wird also dargestellt in der Serie. Man sieht aber auch die queere Szene in Manchester und so weiter. Also es gibt zwischendrin auch sehr, sehr lustige Geschichten, auch sehr kuriose Geschichten. Aber tatsächlich, es zieht einen schon ein bisschen runter, das Ganze natürlich auch aufgrund der Story selber, wie es dann im Endeffekt endet. Aber es wird aber auch gut erzählt. Also der Nachbar ist nicht einfach nur so ein Depp, sag ich mal so irgendwie, sondern die Figur ist auch sehr gut erzählt. Man kriegt auch ein bisschen mit, dass sein Leben auch nicht so läuft, wie er sich vorstellt. Er hat mit seiner Frau Probleme, seine Söhne entgleiteten. Der Jüngste ist auch noch schwul, jetzt zum Überfluss. Genau, und der andere ist dabei, im Internet sich irgendwie einen runterzuholen, das zu verkaufen für Geld, aber zahlt dann Geld, wenn man da zuschaut und so weiter. Also die Söhne entleiten eigentlich in den Augen von dem Nachbarn ein bisschen ihm. Auch seine Kundschaft rennt ihm weg, weil er eben sehr unfreundlich in der Regel ist. Und er leidet, also eigentlich ist er ein ganz kleiner Wurm im Endeffekt eigentlich und so. Aber im Bezug zu seinem Nachbarn, der ja natürlich in allem schuld sein muss, ist er dann doch wieder der große Typ im Endeffekt. So. Und das wird wirklich sehr gut dargestellt, was daran liegt, dass die Engländer einfach sehr gute Schauspieler haben, eine gute Erzählweise finden. Das finde ich immer wieder bei englischen Serien und Filmen, dass die einfach eine ganz tolle Herangehensweise haben, Geschichten dieser Art zu erzählen.
Ja, da muss man jetzt drauf warten, dass die Amis dann wieder wieder ihre eigene Version machen oder wie es bei Queer as Folk war oder die Kanadier.
Das kann natürlich passieren. Wobei bei Nansen ist glaube ich auch noch nicht passiert, aber ja, das kann natürlich grundsätzlich passieren, dass auch sowas wieder zu erwarten ist. Ich hoffe mal jetzt erstmal nicht. Also jetzt erstmal gucken, wie es wird. Meint sich schon sehr hart. Ich weiß auch noch gar nicht, ob man im amerikanischen Fernsehen das alles so zeigen kann. Also gerade, dass da eine x-mal erhängt wird. Also in jeder Folge beginnt, also die ersten drei Folgen begannen damit, dass man ihn halt erhängt an der Laterne sieht, mit einem ganz kleinen anderen Winkel und ein bisschen einen anderen. Man fährt immer so ein bisschen mehr. Man kennt ja die Figuren noch langsam, die außen rum stehen und da hochstieren und so. Weiß nicht, ob das in Amerika genauso geht, aber ja, klar, natürlich kann sein, dass da mal irgendein Remake irgendwann kommt, weil die Amis ja doch lieber es in ihrer eigenen Form haben. Aber momentan habe ich nicht so die große, Anführungsstrichen, Sorge, dass die Amis so wahnsinnig viele queere Serien drehen, obwohl wir gleich noch über einen sprechen wollen. Okay. Aber die Gefahr ist natürlich da. Aber Englisch dafür ist gut.
Du kannst auf jeden Fall empfehlen.
Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine sehr, sehr spannende Serie, sehr, sehr gute Serie. Ich bin gespannt, die letzten beiden Folgen. Nach der Sendung würde ich mir gleich die vierte anschauen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber eben, man schluckt sehr und es zeigt dann einfach schon, dass die Situation momentan schlechter geworden ist im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wir doch immer ein bisschen aufstrebend gewesen sind. Ja, ich habe noch geguckt, ich habe ein Zitat von Russell T. Davis gefunden. Der sagte nämlich auch zu der Serie, früher dachte ich immer, Sichtbarkeit sei für die LGBT-Community der Schlüssel. Nach dem Motto, je präsenter wir sind, desto weniger kann man uns unsere Rechte vorenthalten. Heute ist unsere Sichtbarkeit so groß wie nie.
und zumindest in den sozialen Netzwerken das, was am meisten gegen uns verwendet wird. Je sichtbarer wir uns aktuell machen, desto angreifbarer werden wir auch. Und das ist auch, glaube ich, das Programm dieser ganzen Serie. Ja, das zu dieser Serie. Guckt euch die gerne mal an, das ist sehr, sehr spannend. Und in HBO
Max.
Max, genau, jetzt bin ich ganz durcheinander gekommen, genau. Aber wir wollen noch mehr Tipps gucken. Ihr könnt nämlich auch ins Kino gehen. Es gibt die Möglichkeit, nämlich jetzt auch ab nächster Woche einen Film zu sehen. Der heißt Der Heimatlos, über den wir gleich reden werden. Und wir werden auch gleich noch darüber berichten. In Freiburg, wenn ihr in der Gegend von Freiburg wohnt, gibt es auch ein Open Air der schwulen Filmwoche. Auch darüber werden wir gleich noch reden. Ja, und weiter geht's mit einem weiteren Tipp. Ich sagte es eben schon, es geht um einen Filmtipp. Nächste Woche am 27. August kommt nun endlich Der Heimatlose ins Kino. Wir haben darüber sehr viel berichtet, weil wir bei der Schwulen Filmwoche einen Film, den Film präsentiert haben, hier in Freiburg, die 42. Schwule Filmwoche. Und wir haben damals ein Q&A geführt, das durfte ich damals halten, zusammen mit dem René von der Schwulen Filmwoche. Und wir haben den Regisseur Kai Stenecke gesprochen. Aber das erklärt sich gleich im nächsten Beitrag. Ihr werdet jetzt einfach nochmal den Beitrag hören. Und danach haben wir nochmal einen Serientipp. Die Schwule Welle hatte bei der 42. Schwulen Filmwoche Freiburg die Ehre, einen Film präsentieren zu dürfen. Und das war Der Heimatlose von dem Regisseur Kai Stenecke, der auch nach Freiburg kam. Wir haben vor kurzem ja schon mal ein Interview in der Sendung bei uns hier schon mal mit ihm geführt. Es gab auch nach dem Film ein Q&A. Und da werden wir gleich reinhören, vielleicht vorab, um was geht es in Der Heimatlose. Ende des 19. Jahrhunderts, nach 14 Jahren, kehrt Hein auf die kleine abgelegene Nordseeinsel zurück, wo er aufgewachsen ist. Doch womit er nicht gerechnet hat, niemand dort scheint ihn wiederzuerkennen. Selbst sein bester Freund aus Kindertagen und seine Mutter distanzieren sich von ihm. Man beschließt, ein Dorfgericht abzuhalten, um seine Identität zu klären. Aber je länger sich die Verhandlung hinzieht, desto unklarer wird die Lage. Denn Heins Erinnerungen an die Jugend passen nicht zu denen der geladenen ZeugInnen. Aus anfänglichem Misstrauen wird Feindseligkeit. Verzweifelt beginnt Hein, Beweise zu suchen, die seine Aussagen stützen, und kämpft gegen den Vorwurf des Betrugs an, bis er auf eine schmerzhafte Wahrheit stößt. Kai Steniges surreal traumhaftes Werk Der Heimatlose gewann auf der diesjährigen Berlinale den Teddy Jury Award. In einer Kulisse aus musealen Fassaden entfaltet sich ein Drama über Gemeinschaft und Verdrängung. Ja, wir hatten die Gelegenheit, nach dem Film bei der Schwulen Filmwoche ein Q&A zu halten. Genau genommen hat es René gemacht und meine Wenigkeit. Und wir hören nun ein wenig in das Q&A hinein. Vielen Dank für den ganz, ganz tollen Film, Kai. Und erzähl doch ein bisschen was über den Prozess. Wir haben gehört, es hat 10 Jahre lang gedauert. Du hast auch mal mitgemacht bei Berlin Talent Script Station. Was war das alles und wie entstand der Film in den 10 Jahren?
Diese 10 Jahre, also ich hatte die erste Idee zu dem Film vor 10 Jahren, aber bin dann auch so ein bisschen davor weggelaufen lange Zeit. Also ich habe dann immer so ein bisschen geschrieben und habe aber auch andere Sachen gemacht, dann lieber nochmal einen Kurzfilm gemacht und nochmal ein Musikvideo, weil man halt auch schon so ein bisschen Angst davor hatte, vor dem ersten Langfilm. Das war immer so das große Ding. Und dann habe ich immer so ein bisschen geschrieben, aber kam nicht so richtig voran. Und dann hat die Pandemie tatsächlich sehr geholfen beim Schreiben, weil plötzlich die ganze Welt stillstand und ich das nur für mich schreiben konnte. Und und dann wurden wir eingeladen zu den Berlinale Talents. Das ist immer so ein Summit, wo Filmemacher aus der ganzen Welt eingeladen werden. Und die haben dann so verschiedene Workshops, unter anderem für 10 Drehbücher, die sie auswählen, wo man dann an seinem Drehbuch arbeiten kann. Genau, und irgendwann hatte ich dann ein Buch, was ganz gut funktioniert hat. Und dann hat aber auch die Finanzierung super lang gedauert. Das war nicht leicht zu finanzieren. Ein Debüt, was historisch ist und auf einer Insel spielt und so ein großes Ensemble hat. Das hat halt auch sehr viel Geld gekostet, das wir nicht bekommen haben. Deswegen hatten wir ein sehr, sehr kleines Budget für den Film. Und ja, das war alles nicht so schwierig, deswegen hat es so lange gedauert. Aber jetzt ist er fertig und ich freue mich sehr.
Und es ist ja auch sehr viel von dir ein bisschen drin. Du kommst aus einem kleinen Städtchen, aus dem Sauerland, bist nach Berlin gegangen und bist dann auch wieder zurückgekehrt. Und irgendwie das Motiv kommt dann in vielen Jahren vor, dass du nach Hause kommst.
Ja, also der Geschichte, der Film basiert ja auf einer persönlichen Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich bin halt in dieser Kleinstadt in NRW aufgewachsen und hatte da oft das Gefühl, dass ich da nicht ich selbst sein kann. Und dass es Teile von mir gibt, die ich erst später akzeptieren konnte, als ich dann in größere Städte gezogen bin. Und immer wenn ich zurückgekommen bin in diese kleine Stadt, war das so das Gefühl, dass ich ein anderes Leben dort geführt habe und ich könnte nie zurück in dieses Leben. Und aus diesem Gefühl ist die Grundidee des Films entstanden.
Und gedreht wurde ja auf zwei Inseln, auf Norderney und Sylt. Wie war das denn mit dem Dreh? Vor allem auch mit den Häusern zum Beispiel, mit den Kulissen und so weiter. War das so von Anfang geplant? Wie kam die Idee zustande, dass das eben so Kulissen sind?
Nee, am Anfang war es tatsächlich als volles historisches Dorf geplant. Was immer als eine Art Amphitheater geplant war, war das Dorfgericht. Also das war immer für mich so das Heinz-Prozess, so wie ein Theaterstück für diese Dorfbewohner da abläuft. Und es war dann irgendwie klar, dass wir nicht das Budget haben, auch ein ganzes Dorf aufzubauen. Und da war so ein bisschen die Frage, okay, wie können wir denn diese Ästhetik auch auf das Dorf übertragen? Und ich wollte halt immer eine Parabel machen. Das war schon von Anfang an klar. Also diese Geschichte war immer eine Parabel für mich. Deswegen ist ja dieses historische Setting. Deswegen spielt es auf einer Insel, die so am Ende der Welt ist. So ein bisschen ein außerweltlicher Ort. Und ja, da war halt die Frage, okay, wie können wir diese parabelhafte Ästhetik auch auf das Dorf übertragen? Und ich war sehr inspiriert von Dogville, von Lars von Trier natürlich, aber wir wollten auch unser eigenes Ding daraus machen. Wir wollten die Theaterbühne mit der Landschaft der Insel verschmelzen. Und am Ende hat es dem Film so viel mehr gegeben tatsächlich, weil im Szenenbild die Themen des Films sich widerspiegeln und wiederfinden. Dass in so einem kleinen Dorf es keine Rückzugsräume gibt, dass jeder alles von jedem weiß und dass man immer auf einer Bühne ist und performt. Aber auch für Hein, wenn er kommt an seinen Ort zurück, an den Ort seiner Kindheit zurück, an den er sich nur fragmentiert erinnert. Und so sind auch nur die Häuser, die er vorfindet, nur Fragmente.
Und es wurde eben auf Inseln gedreht. Wie einfach oder wie schwer war es denn, in den Dünen zu drehen? Das ist ja irgendwo in Niemandsland gewesen oder war das irgendwie ganz nah bei der Zivilisation?
Nee, das ist das Ding. Also es war tatsächlich schwer, die Orte zu finden. Also auf Sylt haben wir alles gedreht, was am Wasser spielt. Und auf Norderney haben wir alles gedreht, was in der Insel, auf der Insel spielt. Also Dorfgericht und Dorf. Und das war tatsächlich nicht leicht zu finden, weil ja, es war halt immer dieses Dorf mitten in den Dünen. Und in die Dünen darfst du halt nicht rein, da darfst du halt nichts aufbauen. Und wir haben dann auf Norderney tatsächlich diesen Ort gefunden, der super ist. Auf Norderney sind sie sowieso sehr filmaffin. Die haben auch ein Filmfestival, das Filmfest Emden-Norderney. Und deswegen hatten die da einen Ansprechpartner für Filmarbeiten. Und an den sind wir halt herangetreten. Und der hatte sofort diesen Ort im Kopf, was eigentlich ein Zeltplatz ist. Das nutzen die für so ein Beachvolleyballturnier einmal im Jahr. Dürfen die da ihre Zelte aufbauen. Und der ist eigentlich relativ in der Stadt. Der ist nur umrandet von so hohen Dünenwänden, dass man die Häuser dahinter nicht sieht. Und das war super für uns. Da durften wir unser Dorf aufbauen. Das heißt, eigentlich hinter diesen Dünenwänden direkt befindet sich die Stadt. Ja. Alles fake beim Film.
Ja, vielleicht öffnen wir euch schon mal. Vielleicht gibt es auch schon Fragen bei euch oder Anmerkungen zu dem Film?
Ja, vielen Dank für den Film. Also ich fand den ganz großartig. Und mich würde interessieren, so eine Idee schleift sich ja auch über so einen langen Zeitraum von 10 Jahren. Kannst du dich noch entsinnen an den Moment, als dir die Idee in den Kopf gekommen ist und wie es sich da angefühlt hat und was es da eigentlich im Kern für ein Projekt für dich war?
Naja, am Ende ist tatsächlich sehr viel davon wahr geworden von dem, was ich auch schon ganz am Anfang machen wollte. Also ich erinnere mich, die erste Idee, die ich tatsächlich hatte, ist von diesem Rückkehrer, der zurückkommt auf diese Insel und nicht erkannt wird und sie fordern ein Dorfgericht, wo er seine Identität beweisen muss. Das war schon immer so der Kern der Geschichte. Aber der Grund, warum er nicht erkannt wird, dass er früher diese Rolle gespielt hat, das kam tatsächlich erst später. Und dann auch die ganze Frage mit, wie gestaltet sich der Prozess und was ist dieser Prozess eigentlich? Das kam auch erst später und das ist eigentlich auch geht es auch zurück auf eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, weil wenn ich dann mit Familie und guten Freunden aus meiner Kindheit und Jugend gesprochen habe, waren die oft überrascht, was ich damals durchgemacht habe, weil ich das nicht nach außen gezeigt habe. Ich habe das alles nur innen behalten und ich war total fasziniert davon, was ist denn jetzt die Wahrheit und was ist denn jetzt die richtige Erinnerung, was ich gefühlt habe oder was die anderen Leute gesehen haben und gedacht haben. Und diese Spannung hat mich so fasziniert und ich habe mich dann gefragt, okay, wie weit kann ich das treiben, wenn ich gefühlt habe, dass ich etwas ganz schrecklich fand und gar nicht konnte und aber alle anderen Leute dachten, ich konnte das ganz gut, wie weit kann ich damit gehen und kann das dann in so einem Fisch ausnehmen enden?
Wie viele Drehtage habt ihr denn dann gehabt da auf den einzelnen Inseln?
Wir hatten insgesamt 29 Drehtage, 6 auf Sylt und 23 auf Norderney.
Ich wollte auch sagen, ich fand es einen ganz außergewöhnlichen Film. Danke. Mich würde auch noch interessieren, ich finde es auch von den schauspielerischen Leistungen her einfach faszinierend. Wie ist dieses Casting vor sich gegangen? Sind es bekanntere Schauspieler? Oder sind manches kam mir so ein bisschen bühnenschauspielerisch vor. Sind es Bühnenschauspieler hauptsächlich, die gecastet wurden?
Nee, tatsächlich nicht. Es sind tatsächlich Filmschauspieler hauptsächlich. Und das Casting war tatsächlich ein Meilenstein bei diesem Projekt. Es gab so ein paar Meilensteine, wo man so gemerkt hat, okay, das kann was Besonderes werden. Denn Casting war tatsächlich einer dieser Meilensteine, weil wir schon mit dem Buch dann super gute Erfahrungen gemacht haben. Also die Schauspieler und Schauspielerinnen wollten schon auf Basis des Buches dann dabei sein. Und deswegen konnten wir bis in kleine Nebenrollen sehr prominent besetzen und einfach weil alle dabei sein wollten. Die Hauptdarsteller haben wir aber tatsächlich gecastet, also so Leute wie Janet Hein, für die Lehrerin, die fragt man dann an, ob sie das sich vorstellen kann zu machen und die wollten dann dabei sein, aber für unsere drei zentralen Figuren, Greta Hein und Friedemann, haben wir ein Casting gemacht tatsächlich und ja, das war einfach so super und ich liebe die alle und wie sie es machen und bin so super glücklich mit dem Cast. Aber ja, man hat im Casting auch gemerkt, dass gerade die Sprache auch eine Hürde ist, weil diese historische deutsche Sprache, es ist nicht einfach, das glaubhaft und emotional lebendig zu porträtieren und ich finde, die machen das ganz großartig.
Ja, auch danke für den Film, bin auch sehr beeindruckt. Ein ganz häufiges Stilmittel ist ja die Vogelperspektive. Das fand ich sehr auffällig immer wieder. Das Dorf von oben, die einzelnen Szenen, das Gericht von oben. Ist es ein Versuch, immer wieder auf Abstand zu gehen, also Abstand für den Zuschauer herzustellen? Oder was war die Idee?
Das haben wir immer so ein bisschen als göttliche Perspektive gesehen tatsächlich, die von oben sehr weit darauf guckt und auch nochmal diesen parabelhaften Charakter der Geschichte verstärkt, dass es doch alles nur Figuren auf einem Schachbrett sind. Und ich hatte eigentlich zwei Konzepte für die Kameraarbeit. Gerade weil das Szenenbild mit den offenen Häusern so abstrakt ist, war mir super wichtig, ich war mir sehr bewusst des Risikos, dass es eine Distanz zum Zuschauer gibt. Und das wollte ich so gut es geht vermeiden und dem wollte ich so gut es geht entgegenarbeiten. Und da hatte ich verschiedene Instrumente, zum Beispiel das Spiel, dass das Spiel wahrhaftig ist und emotional glaubhaft, aber auch die Kameraarbeit zum Beispiel, dass wir sehr nah dran sind, wenn wir unten auf dem Boden sind, dass es immer Handkamera ist, dass wir mit Hein durch diese Geschichte gehen und dass wir so die Distanz zum Zuschauer so klein wie möglich halten, damit man mit Hein durch diese Geschichte geht. Und gleichzeitig wollte ich das punktuell immer unterbrechen mit dieser Vogelperspektive, die halt nochmal verdeutlicht, ja, es sind alles nur Figuren.
Soweit ein kleiner Ausschnitt aus dem Q&A bei der 42. Schulen-Filmwoche zu dem Film Der Heimatlose von Kai Stähnicke. Das vollständige Q&A könnt ihr übrigens hören als Podcast, und zwar auf unserer Webseite www.schwulewelle.de. Ja, soweit zu Der Heimatlose von Kai Stähnicke. Thank you.
Vorhin sprachen wir ja über die englische Serie Tiptoe. Aber auch aus den USA gibt es eine schwer queer angehauchte Serie von Ryan Murphy. Gerade hörten wir ja die Titelmusik seiner Serie American Horror Story Freak Show. Nun gibt es bei Disney Plus bzw. Hulu die neue Serie The Shards, zu Deutsch Die Scherben. Hartmut, Ryan Murphy ist ja auch sonst kein Unbekannter bei queeren und bei gruseligen Serien.
Genau, Ryan Murphy ist eigentlich momentan eine der vielfältigsten und großproduziertesten Produzenten und Autoren und Regisseure in den USA. Hat zum Beispiel die Serie Glee gemacht. Ah. Da hat er sich ja mehr mit Musicals eher damals beschäftigt und hat die richtige Nummer hoffähig gemacht. Aber eben American Horror Stories, wo er ja dann doch sehr düstere Abgründe auch zeigt in den USA. Aber mit sehr spannend. Und ich besonders mag ja American Crime Story, der Mord an Gianni Versace. Es gibt die Serie Hollywood Rage, The Watcher, Beauty. Und er hat zum Beispiel auch sehr umstritten die Serie Dahmer, Monster, die Geschichte von Jeffrey Dahmer, ins Fernsehen gebracht und verschiedene andere Serien dieser Art.
Ja, und um was geht es denn nun bei ihm, also bei The Shards?
Ja, ist ein bisschen schwer zu erklären. Also es geht im Endeffekt in die 80er Jahre, 1981 ganz genau, und erzählt die Geschichte von Brad Easton Ellis. Den gibt es wirklich. Der hat auch mitgeschrieben am Drehbuch. Das ist nämlich eigentlich sein autofiktionaler Roman seines Lebens eigentlich gewesen. Und er wächst auf in 1981, ist, also da fängt es einfach mal an, und ist in Hollywood eigentlich bis bei den bei der High Society eher, bis seine Freunde sind eh nicht drauf. Er ist schwul, aber wie es in den 80er Jahren so ist, irgendwie, das war natürlich etwas schwieriger damals gewesen. Das heißt, er hat tatsächlich trotz allem einige Dates mit irgendwelchen Typen, aber natürlich auch eine Freundin, die nicht besonders gut aussehen muss, natürlich, wo aber dann doch die entsprechenden sexuellen Handlungen doch eher ein bisschen Pflichterfüllung sind. Und es geht parallel dazu darum, es gibt in der damaligen Zeit gab es sehr viele Mörder, sag ich mal, in L.A., also, und zwar meistens so mit Sekten verbunden und so weiter. Wir erinnern uns vielleicht an den Fall von Sharon Tate, das war 10 Jahre vorne dran, aber es gab sehr viele so Mörderklicken, die in Hollywood damals tyrannisiert haben, und das kommt so langsam ein bisschen auf diese High Society Menschen ein bisschen herein. Ein bisschen erinnert mich die Serie ein klein wenig an die härtere Variante von Beverly Hills 90210. Also ähnliches da ein bisschen ist in die Jugendlichen ein bisschen ohne ihre Eltern. Die Eltern gibt es zwar, und ein paar haben auch eine bestimmte Rolle drin. Viele sind aber auch irgendwie in Übersee und auf geschäftlich unterwegs und alles Mögliche. So dass die immer für sich sind. Man denkt eigentlich, die wohnen da alle, die 18, 19, 20-Jährigen, die wohnen da alle in ihren riesen Villen. Aber eigentlich ist das schon noch die Familie, aber die sind halt meistens immer alleine. Und das Grauen kommt so ein bisschen näher in diese Clique rein. Ein schwuler Freund von ihm, mit dem er eigentlich verkracht ist, der verschwindet dann plötzlich, und man weiß nicht, ist er jetzt gestorben oder nicht. Andererseits kommt ein anderer Mensch in sein Leben, weil die Serie beginnt damit, dass er eigentlich sich den Film The Shining anguckt von Stephen King. Die berühmte Verfilmung aus dem Jahre 1980. Er geht in ein Hollywood-Kino, überlegt noch, ob er an die Blaue Lagune geht oder in The Shining, geht aber dann The Shining. Wobei, ich glaube, die Blaue Lagune war gar nicht sein Ding gewesen. Und da sieht er plötzlich einen komischen Typen, der ihn erst so trott fasziniert. Von diesem Typen, der da ein paar Reihen vor ihm sitzt, der dann auch rausgeht, merkt sich das Gesicht. Und der kommt aber später in die Clique rein, ganz überraschend. Aber irgendwie war wahrscheinlich auch ein Teil der Verdrängung seiner Homosexualität. Er hat dann immer nur, ist er sehr argwütig ihm gegenüber. Er denkt immer am Ende sogar, es könnte ein Mörder sein, der da alle tyrannisiert. Also es ist eine ganz interessante Personenkonstellation.
Ja, High Society, Grusel, schwul. Das hört sich ganz danach an, wie wenn das eine Serie wäre, die dir gefallen könnte.
Ja, genau. Also es ist nicht so heftig, um alle zu beruhigen, die jetzt bei American Horror Stories zu schlimm finden. Es ist eher ein bisschen auf dem Level, auch wirklich so diese 80er-Jahre-Horror-Sachen, also die man sich noch angucken kann, die trotzdem brutal sind irgendwie, aber irgendwie ist es nicht so gedreht, dass man ausschalten muss, also irgendwie und total schreck, wenn man ein bisschen zart beseitet ist. Aber tatsächlich ist es so eine Mischung aus so dieser Serien, Beverly Hills, Melrose Place und so weiter und eben diese Horrorfilme, nur sehr modern, und Ryan Murphy bringt es natürlich auch sehr auf den Punkt. Und natürlich gleichzeitig so eine Coming-of-Age Serie, also auch ein Thriller, der aber auch um die Schwule geht und eben ein bisschen auch zeigt, was wie die 80er Jahre waren. Also es kommt auch Ronald Reagan drin vor, es gibt sehr viel Kritik an den 80er Jahren, aber man lernt auch, die arbeiten noch mit Kassettenrekordern und so weiter. Das wird also alles auch thematisiert. Also es ist schon sehr spannend, ein bisschen eine Zeitreise, die einen auch sofort abholt, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen älter ist, also wenn man schon in der Zeit gelebt hat, die Jüngeren aber vielleicht auf die Schauspieler alle abfahren, die ja auch sehr, sehr überzeugend sind, wie ich finde. Der Hauptdarsteller zum Beispiel hat auch in vielen anderen eigentlich Horrorsachen noch mitgespielt, das I.G. Rickney. Der hat zum Beispiel bei dem anderen Horror-Produzenten mitgemacht, bei Mike Flanagan in The Midnight Mass, in Gänsehaut um Mitternacht oder Untergang des Hauses Usher. Und der mysteriöse Typ, den er da begegnet, das ist übrigens der Sohn von Richard Gere. Und also von da gibt es also sehr berühmte Persönlichkeiten, die da mitmachen. Und die eine der Hauptdarstellerin ist die Tochter des Supermodels Cindy Crawford.
Okay. Ich wollte es irgendwie gerade vertuschen, dass wir die 80er Jahre miterlebt haben, aber du hast das jetzt quasi total versaut, sozusagen. Ja, aber wie wird denn das schwule Leben der 80er denn dann erzählt? Ich meine, das haben wir ja nicht erlebt, zumindest.
Das haben wir nicht erlebt,
zumindest nicht so richtig aktiv schwul, oder?
Nee, das habe ich nicht in der Form miterlebt damals, nein. Die ersten paar Folgen sind jetzt erst online. Also man kann jetzt die ersten 5, glaube ich, gerade sehen. Auch da kommen jede Woche jetzt 1 oder 2 Folgen dazu. Ich habe auch schon gelesen, so ein bisschen dieses Düster, was da so einbricht, dass das so ein bisschen die AIDS-Krise symbolisieren soll. Aber ganz aktiv, das Coming-of-Age-Prozess von dem Hauptdarsteller ist schon so ein bisschen so irgendwie so dieses Doppelding. Also er hat seine Freundin und versucht auch irgendwie da cool zu sein mit der Freundin und so weiter. Aber eigentlich interessiert sie nicht ganz so sehr mit und er sucht eher andere dann irgendwie und dieses Doppelleben wird dargestellt. Also dieser Schein, den man dann hatte, man konnte es auch nicht so aussprechen in der Regel. Einerseits, auf der anderen Seite eben das dann doch schon ausleben. Das mich dann doch mich wundert, dass es in 80 Jahren dann das so dargestellt wird. Aber wie es bei Ryan Murphy natürlich immer ist, es gibt sehr viele queere Charaktere außenrum. Es gibt einen Filmregisseur, der sich da doch an den jungen Buben so ein bisschen, weiß nicht, da doch da reinbeißt, sag ich mal so ein bisschen, wo man denkt, ach mein Gott. auch da sind Figuren drin, auch die wirklich eindeutig schwul sind oder tuntig auf jeden Fall drin vorkommen. Also es ist nicht versteckt, also so versteckt ist es dann doch nicht. Aber die Hauptfigur, wie gesagt, zumindest in der Folge 5, kämpft sie noch sehr mit sich. Sie lebt einerseits sehr offen aus, aber andererseits eben doch wieder im Geheimen. Also seine Freunde und Freundinnen dürfen es eigentlich nicht wissen.
Okay, dann würde ich sagen, ein Tipp von dir, kann man schon sagen, auf Disney Plus, The Shards, die Scherben von Ryan Murphy. Ja, und wenn wir jetzt schon auf Zeitreise sind, wir waren jetzt gerade in den 80er Jahren, gehen wir vielleicht noch ein Stück weiter zurück und wollen euch ein Special der 42. Schwulen Filmwoche, nämlich das Sommernachtskino, das diesjährige, ans Herz legen, nämlich am Montag, den 24. August im Innenhof des Schwarzen Klosters in Freiburg. Ja, in welche Zeit geht's denn da?
Ja, es geht nach Boston im Jahre 1917. Zwei junge Männer, eine gemeinsame Leidenschaft für die Musik und eine Nacht, die alles verändert. Doch noch bevor ihre Liebe richtig beginnen kann, reißt der Erste Weltkrieg Lionel und David auseinander.
Jahre vergehen, bis ein unerwarteter Brief die beiden dann wieder zusammenführt. Auf einer Reise durch das ländliche Amerika sammeln sie alte Volkslieder auf Wachswalzen. Ja, das gab's damals. Ja. Vorläufer der Schallplatte, würde ich sagen. Und sie finden für kurze Zeit ihr gemeinsames Glück wieder. Doch das Schicksal schlägt erneut zu. David kehrt traumatisiert aus dem Krieg zurück. Und als Lyle Jahre später nach ihm sucht, stößt er auf ein düsteres Geheimnis.
Es ist also eine epische Liebesgeschichte über verpasste Chancen, die Heilkraft der Musik und ein Geheimnis, das erst 6 Jahrzehnte später gelüftet wird. Ein tiefberührendes Drama wird beworben über die Musik, die uns verbindet und die Liebe, die die Zeit überdauert.
Zu sehen das Ganze, wie gesagt, am kommenden Montag, den 24. August um 21 Uhr. Infos und Tickets gibt's auf www.sommernachts-kino.de.
Ja, und das Ganze nochmal im Schwarzen Kloster hier in Freiburg. Und soweit unseren Film- und Streaming-Tipps heute, hat man noch einiges heute. Nun wollen wir aber gleich nach Magdeburg in Sachsen-Anhalt schalten, wo am Samstag zum 31. Mal der CSD stattfinden wird. Gleich reden wir mit Falco vom CSD-Team. Vorher hören wir noch ein paar Takte Musik. Paxton Quigley's had the course. Es gibt etwas zu feiern. Seit 30 Jahren gibt es in Sachsen-Anhalt jährlich einen CSD. Alles startete am 8. Juni 1996 in Magdeburg, wo es in diesem Jahr am kommenden Wochenende folgerichtig den 31. Christopher Street Day gibt. Das Jubiläum fällt gleichzeitig in politisch turbulente Zeiten. Am 6. September, wir wissen, es wird in Sachsen-Anhalt gewählt und es ist nicht ausgeschlossen, dass die AfD danach die absolute Mehrheit erringen könnte. Das Motto des CSDs in Magdeburg lautet daher: Wähl Liebe für Demokratie und Menschlichkeit und ist auch ein Appell an die Wählenden, bei der Wahl ein Zeichen für Menschenrechte, Vielfalt und eine offene Gesellschaft zu setzen. Übermorgen nun ist es soweit und das Großereignis findet übrigens zum ersten Mal auf dem Magdeburger Domplatz statt. Wir freuen uns daher ganz besonders darüber, dass das CSD-Team uns dennoch heute ein paar Minuten seiner sicher wertvollen Zeit schenkt. Und am Telefon ist nun Falko Jentsch vom Vorstand. Von daher herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg. Falko!
Hallo, ja, schön bei euch zu sein, auch wenn es telefonisch ist.
Ja, genau. Schön, dass du da bist, Falko. Und magst du dich unseren Hörern und Hörern vielleicht noch ein bisschen vorstellen?
Ja, ich bin Falko, bin seit ungefähr 10 Jahren im CSD Magdeburg im Vorstand. Bin da auch rein zufällig reingekommen, weil ich dachte, hey, ein bisschen Energie kann der Verein gebrauchen. Zusätzlich bin ich aber auch Sprecher im Christopher Street Day Sachsen-Anhalt. Das ist unser Landesverband. Und wir sind hier ganz aktiv und stellen einiges auf die Beine.
Ja, und seit 30 Jahren gibt es nun den CSD in Sachsen-Anhalt. Zunächst erstmal überhaupt herzlichen Glückwunsch dazu. Ist ja was zu feiern. Und wie groß ist denn das Team, das den CSD organisiert?
Ja, das ist immer so eine spannende Frage, genau. Also wir haben tatsächlich im Verein mittlerweile rund 450 Mitglieder. Die sind aber über das ganze Bundesland verteilt. Wir sind halt ein Flächenbundesland wir haben, ja, das ist ganz spannend, wie viele gehören zum Kernteam oder zum Team. Ich weiß, dass sich für den Freitag und Samstag mehr als 50 Helferinnen und Helfer angemeldet haben über unser Tool und das wird eine runde Sache, denke ich mal.
Und ihr habt ja Jubiläum. Wird deshalb dieses Jahr ein paar Sachen anders sein als sonst?
Ja, also ich glaube, hier fallen verschiedene Sachen zusammen. Also einerseits haben wir das Jubiläum, andererseits das erste Mal auf dem Domplatz und zum dritten, was du auch schon angesprochen hast, die Landtagswahl. Mhm. Und wir merken natürlich diese Fokussierung, diese Besonderheit dieses CSDs. Also man kann eins klar sagen, er wird so groß sein wie noch nie. Er ist ja auch auf einem dreimal so großen Platz als wie in der Vergangenheit, als der Marktplatz. Es sind so viele Stände wie noch nie angemeldet und auch so viele Fahrzeuge und Gruppen, die teilnehmen. Also gerade die breite Resonanz in der Bevölkerung, auch Zivilgesellschaft, nicht nur queere Gruppen, sondern wirklich auch sozusagen die Organisationen, die dabei sind, das ist tatsächlich so groß wie noch nie und darauf bin ich sehr gespannt, wie uns gelingen wird, das alles miteinander zu verbinden und zu vereinen.
Wie ist denn so gerade politisch bei euch die Stimmung so vor Ort? Spürt man das Ganze? Ist es als greifbar, dass es bald die Landtagswahl ist und wie merkt man das so alles?
Es ist ein allumfassendes Thema. Also ich glaube, es vergeht keine Stunde, in der das Thema nicht angeschnitten wird und besprochen wird. Ich freue mich, dass es im Moment wirklich auch so ein Gefühl gibt von, wir packen das jetzt an, wir kriegen das alle zusammen hin. Ich hatte manchmal so im Anfang des Jahres, auch so im Anfang Sommer, so das Gefühl, dass viele sehr, sehr resigniert waren und sehr, sehr sozusagen auch so den Kopf in den Sand gesteckt hat. Im Moment merke ich bei den Menschen, die um mich herum sind und auch in vielen anderen Orgas einfach so eine Stimmung, hey, wir lassen uns das nicht nehmen, wir kriegen das zusammen hin und dadurch ist es halt ein Thema, was beherrscht und auch wir auf dem CSD tragen dem Rechnung, indem wir zum Beispiel auf dem Platz die U18-Wahl durchführen. Das ist ein Projekt, da machen viele Organisationen, in vielen Schulen kennt man das, aber wir haben uns extra von der Stadt Magdeburg Wahlurnen im Original und auch Wahlkabinen besorgt und die stellen wir mitten auf den Domplatz auf und da dürfen unter 18-Jährige einfach mal an dieser Probewahl teilnehmen. Also auch bei uns aufs CSD, das Thema Wahl ist hier allgegenwärtig.
Woran liegt es denn so in deinen Augen, dass es in Sachsen-Anhalt so eine große Bereitschaft gibt, eine Partei wie die AfD, die vom Verfassungsschutz ja als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, dass sie durchaus gewählt werden könnte? Könnt ihr euch das irgendwie erklären?
Naja, ich finde die Frage an sich, ich glaube, eine Bereitschaft gibt es zu wählen. Es ist ganz viel Unwissenheit. Es ist ganz viel damit sich gar nicht auseinandersetzen. Und natürlich muss man auch sagen, es gab viel Rückzug aus diesem Flächenland. Also Rückzug von demokratischen Vertretern, von demokratischen Parteien. Ich habe das in den letzten Wahlen gesehen. Also wenn man über viele Dörfer und Kleinstädte gefahren ist, dann hat man nur noch eine Farbe von Wahlplakaten dort gesehen. Und ich glaube, es ist auch ein sehr anderes Gefühl, ob man jetzt in den beiden Ballungsgebieten oder den drei, Magdeburg, Halle und Dessau wohnt oder wirklich so im tiefen Land. Und da ist es teilweise so ein Gemeinschaftsdruck, dass es schon schwierig ist, da überhaupt noch seine Meinung in eine andere Richtung oder in eine freiere Richtung zu geben. Denn viele sehen halt in diesen einfachen Antworten endlich mal eine Möglichkeit, da irgendwo mitgenommen zu werden, auch wenn das alles in sich natürlich nicht schlüssig ist.
Wenn man es aus der queeren Sicht mal so ein bisschen sieht, was sorgt euch da ganz besonders? Was befürchtet ihr könnte in dem Fall, dass die AfD jetzt wirklich die absolute Mehrheit hat? Was könnte alles kommen?
Also das Spannende ist tatsächlich, in vielen Regionen sagt man ja gleich immer, hey, die Gelder brechen weg, wir haben Angst davor. In Sachsen-Anhalt gab es für queere Projekte im Prinzip nie Geld, sodass uns da nicht wegfallen kann. Das Gefährliche ist tatsächlich was ganz anderes. Und zwar das Gefährliche ist der Schutz der Community. Kein CSD in Sachsen-Anhalt findet ohne mehrere Hundertschaften statt. Auch am Wochenende werden mehrere Hundertschaften zum Schutz eingesetzt, um den CSD durchzuführen. wenn es gibt in Sachsen-Anhalt die einmalige Sache, dass es einen direkten Beschluss gibt, CSD und CSD-ähnliche Veranstaltungen unter besonderen Schutz zu stellen. Mhm. Wenn der Worst Case passiert und eine Innenministerin oder ein Innenminister von einer rechtsextremen Partei gestellt wird, was man sich in sich schon nicht vorstellen kann, dann fällt dieser Schutz ganz einfach weg. Denn dann müssen die vielleicht alle auf Björn seinem Gartenfest aufpassen oder andere Sachen. Und das sind tatsächlich Sachen, die haben mir gegenüber Beamte in diesem Jahr auch schon gesagt, wenn das passiert, dann wird das hier vom Schutz her anders aussehen. Und dann müssen wir uns wirklich überlegen, können wir das Menschen zumuten, sich in diese unsichere Begebenheit zu bringen und zum Beispiel dazu auffordern, einen CSD zu besuchen. Das muss man dann sehen. Und deswegen, ja, da ist viel Angst mit verbunden, auch in der Community.
Mhm. Nun ist der CSD ja auch eine Möglichkeit, auch nochmal etwas zu bewirken in die andere Richtung, zumal in einem ja eben Jubiläumsjahr, wo man vielleicht noch ein bisschen besondere Aufmerksamkeit hat. Ich habe gelesen, dass ihr im ersten Jahr, das war 1996, rund 50 bis 100 Demonstrierende gehabt habt. Da hat sich ja doch sicher grundlegend etwas geändert. Was kannst du so ein bisschen über die Geschichte des CSDs in Magdeburg erzählen?
Ja, also ich kann sozusagen erzählen, dass es wirklich als sehr kleine Sache begann, damals aber auch schon landesweit. Das heißt, der erste fand in Magdeburg, der zweite in Halle und der dritte in Dessau statt. Das heißt, man wechselte damit schon. Mhm. Dann schlief das so ein bisschen ein. Dann gab es 20 Jahre lang ein CSD in Magdeburg und Halle und in den kleineren Orten nicht. Und das hat sich jetzt aber grundlegend verändert. Wir haben in diesem Jahr 13 CSDs im ganzen Land. Und das ist schon eine Riesenerrungenschaft. Damit bewegen wir in den einzelnen Kommunen, in den einzelnen Bereichen was. Wir bringen Menschen zusammen, wir geben der Community ein Zuhause und wir sind auch Partner von vielen Organisationen. Zum Beispiel so sind die Eltern gegen Rechts zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal mit auf dem CSD und engagieren sich da. So sind das Solidarische Magdeburg und auch viele andere Orgas mit dabei, also die nicht aus der queeren Bubble sozusagen kommen. Mhm. Das ist der geringste Teil, sondern wirklich ganz viele Akteure mit dabei sind, die wir sonst vielleicht gar nicht auf dem CSD vermuten würden. Und dazu gehört auch ein ganz großes Novum dieses Jahr, die Evangelische Kirche, die einen Gottesdienst um 11 Uhr direkt auf der Hauptbühne vor dem Dom durchführen wird. Und da kommt die Regionalbischöfin und ich bin ganz gespannt, wie das wirken wird, weil das ist doch ein absolutes Novum, auch wie Kirchen, CSDs und Zivilgesellschaft irgendwie zusammen agieren können und gemeinsam in Schallrichtung auf den Landtag ihre Meinung kundtun können.
Ja, es gibt ja noch weitere Punkte, die auch ein bisschen noch sich einwirken drauf. Zum einen, es gab ja vor kurzem in Berlin, bei der Berlin Pride, ja diesen Anschlag. In Magdeburg seid ihr auch noch gebeutelt vom Weihnachtsmarkt. Das ist ja sicherlich auch noch sehr präsent. Was bedeutet es auch für den CSD? Musst ihr auch darauf reagieren? Hat es mit dem Magdeburger Domplatz, also dort seid, hat es damit was zu tun?
Tatsächlich ist das auch ein Grund. Also nicht der Berliner Anschlag, tatsächlich, der kam jetzt nochmal hinten drauf. Tatsächlich, wir hatten den Anschlag in Magdeburg. Wir hatten die Schwierigkeiten mit dem Marktplatz in Magdeburg, der aus meiner Sicht, und das habe ich schon im letzten Jahr gesagt, nicht vernünftig zu schützen ist für eine Eintagesveranstaltung, weil eine vierspurige Straße direkt daran vorbeiführt. Und solange wir in Deutschland kein Umdenken haben, dass wir auch einfach mal sagen, solche Straßen können auch mal für einen Tag gesperrt werden, sondern wir immer sagen, auch die Straßen daneben müssen befahrbar bleiben, werden wir immer diese Risiken haben. Und das ist beim Domplatz nicht so. Hier gibt es zwei Zufahrten, die relativ einfach, also ich sage einfach, die Polizeibehörden würden mir jetzt widersprechen und sagen, was wir alles auffahren müssen wegen ihnen. Aber trotzdem, aus meiner Sicht gibt es zwei Zufahrten, auf denen ich nur mit geringer Geschwindigkeit fahren kann und dann entsprechend auch nur dort drauf fahren könnte. Und die sind einfach in diesem Jahr auch natürlich entsprechend Einfahrtssperren zu, sodass sich auf dem Domplatz in der Zeit von 11 bis 23 Uhr kein Fahrzeug bewegen wird und dann alles andere eben fährt zu Fuß, aber gerne kommen kann. Es stehen keine Zäune drumherum. Der CSD bleibt trotzdem offen. Nur wir nehmen das Thema Fahrzeug ganz einfach raus.
Mhm. Wie läuft überhaupt die Zusammenarbeit mit der Polizei und den Behörden aktuell?
Aktuell läuft die eigentlich relativ gut. Gerade in Magdeburg machen wir jetzt nach den ersten Sätzen nach dem Berliner CSD, als einige nochmal gucken mussten, okay, wo schärfen wir nach, wo müssen wir noch was machen, gibt es da eine gute Zusammenarbeit. Und das hat viel eben auch mit diesem Landtagsbeschluss zu tun, den ich schon erwähnt habe, der eben dieses Novum war, dass mit einer Deutschlandkoalition, also bestehend aus SPD, CDU und FDP, so ein Beschluss erwirkt worden sein konnte, dass man CSDs und CSD-ähnliche Veranstaltungen einen besonderen Schutz gestellt hat. Das war wirklich getragen davon, dass es in den Jahren davor wirklich auch schon, als es in vielen Teilen von Deutschland noch gar nicht so ein großes Thema war, aber bei uns auch schon massiv Übergriffe auf die CSD-Teilnehmenden gab. Und man dem einfach deswegen durch eine bessere Zusammenarbeit, auch mit LSBTI-Ansprechpersonen bei der Polizei, entgegengehen wollte.
Ich habe auch gesehen, es gab in der Vergangenheit in Magdeburg auch immer eben queerfeindliche Angriffe. Und es gibt dann ein Aktionsprogramm des CSD. Was genau hat es denn damit auf sich? Was wird da gemacht?
Wir haben verschiedene Maßnahmen, die wir einfach auch durchführen, um Teilnehmer auch nicht nur beim CSD, auch davor und danach zu schützen. Bei uns gibt es zum Beispiel grundsätzlich auf dem CSD ein Umziehzelt, in dem sozusagen Teilnehmer sozusagen in der Bahn noch mit weniger auffälligen oder mit angepassten Sachen, wie sie sich in der Bahn halt sicher fühlen, tragen können, aber dann trotzdem sich auf dem CSD umziehen können. Wir sind Anlaufstelle auch, wenn es zu queerfeindlichen Übergriffen kommt, haben also direkten Kontakt auch zu den LSBTI-Ansprechpersonen bei der Polizei und sind mit unseren Räumlichkeiten einfach auch da, wenn jemand etwas zugestoßen ist, das wir unterstützen können und auch im Nachgang betreuen können.
Ja, jetzt schauen wir nochmal positiv auch in, was gibt's denn alles am Samstag? Was ist denn alles geplant?
Also den Gottesdienst habe ich erwähnt. Um 12 Uhr gibt es einen politischen Auftakt. Auch die Queerbeauftragte des Bundes, Sophie Koch, wird dabei sein. Es werden natürlich der Fokus auf Landespolitik liegen, auch auf unseren Forderungen, die wir an Politik und Gesellschaft haben. Um 13 Uhr startet die große Demonstration direkt vom Domplatz mit vielen, vielen Fahrzeugen, verschiedensten Akteuren. Auch die Universität der Stadt hat hier einen eigenen Wagen mit dabei. Also bei uns sind keine solche großen Firmen und Konzerne, die haben wir hier nicht, sondern das sind ganz viele Organisationen, die dann einfach selber einen Truck machen. Dazu gehört zum Beispiel die IB, das ist ein Bildungswerk, die hier also auch sozusagen mit einem Fahrzeug vertreten sind. Ungefähr 15:30 sind wir wieder auf dem Domplatz nach der Demonstration und dann gibt es das politische Domplatzfest bis 23 Uhr mit 40 Ständen. Dazu gehört diesmal eine Hüpfburg, dazu gehört auch ein Einhorn-Rondeo, bin ich ganz gespannt, das bringen die Grünen mit, und auch ein großer 10x5 Meter Pool wird gestellt von der Wobau, das ist die Wohnungsbaugenossenschaft hier. Da bin ich ganz gespannt drauf, wie wir diesen Domplatz mit wirklich viel Leben erfüllen und wie man da auch eine tolle Zeit verbringen kann.
Wie kann man sich denn über alles so informieren, wenn man das jetzt einfach jetzt nur gehört hat und denkt, da möchte ich jetzt aber hin? Wie informiert man sich?
Ganz einfach, ihr geht auf www.csdmagdeburg.de und da findet ihr den Veranstaltungsleiter und da habt ihr eine Übersicht zu allen Veranstaltungen, die wir haben, auch die in den Aktionswochen stattfinden oder natürlich sonst Social-Media-Kanäle. Aber guckt ruhig mal auf der Webseite vorbei. Wir haben ja auch Erfahrung damit, Social-Media kann manchmal schneller gelöscht sein, als man denkt. Die Webseite ist da etwas mehr Garantie, dass es auch bleibt und man was findet.
Und wenn man jetzt sagt, hey, dem wollen wir noch helfen und unterstützen, wie kann man euch noch unterstützen? Braucht ihr noch Hilfe?
Na klar, also morgen ab 16 Uhr geht es auf den Domplatz los. Ich sage immer so schön, der CSD in Magdeburg ist handgemacht. Bei uns wird halt alles, wir bauen es auf, gehen zusammen. Ich hatte ja schon von den ungefähr 50 Helferinnen und Helfer angemeldet. Man kann kommen, dazu mitmachen und auch am Samstag ab um 8 kann man dabei sein. Wir brauchen Ordner, wir brauchen auch natürlich am Tag Unterstützung bei den Ständen und gerne natürlich auch bis zum Sonntag bleiben. Dann gibt es ein Helferfrühstück um 11 Uhr und dann geht's los mit dem Abbau. Also man kann an allen Tagen noch gerne dabei sein.
Und wenn du jetzt so 3 Stunden zurückgehst und das ganze Programm nur so auf dich wirken lässt, gibt es irgendwas von den Ganzen, wo du sagst, da bist du ganz besonders gespannt drauf oder darauf freust du dich ganz besonders?
Also überhaupt sozusagen diesen Domplatz so für uns einnehmen zu können. Also um das jetzt mal zu sagen, das ist ja der älteste und schönste Dom Deutschlands und direkt davor so eine Veranstaltung zu machen. Und wir haben auch noch ein besonderes Highlight. Der Landtag ist ja auch auf dem Domplatz. Da haben wir einen Antrag gestellt, dass wir Regenbogenflaggen hissen dürfen. Das wurde natürlich abgelehnt mit dem Thema Neutralitätsgebot. Und wir stellen tatsächlich 5 mobile Flaggen einfach vor dem Landtag auf. Und es gibt also für jeden auch die Möglichkeit, vor dem Sachsen-Anhaltinischen Landtag eine Foto mit einer Regenbogenflagge von sich zu machen. Ich glaube, das ist alleine schon eine Möglichkeit, um hierher zu kommen und zu zeigen, wir können unsere Regenbogenflagge überall hissen.
Das klingt auf jeden Fall nach sehr tollen Aktionen auf jeden Fall. Also da drücke ich euch die Daumen, dass alles wunderbar klappt. Das Wetter dürft ihr wahrscheinlich mitspielen oder wie sieht es aus?
Weißt du schon?
Und ich glaube, das ist alles... Sollte eigentlich klappen. Ja, dann drücke ich euch die Daumen, dass alles gut läuft und wünsche euch einen ganz erfolgreichen CSD. Und erstmal vielen Dank, dass du überhaupt heute Abend Zeit genommen hast noch. Du hast sicher nicht sehr viel Stress gerade im Moment. Ja, Dankeschön dafür auf jeden Fall. Und wir sind gespannt, was wir hören aus Magdeburg und wahrscheinlich auch ein paar Bilder irgendwie sehen werden aus Magdeburg vom CSD.
Vielen Dank, dass ich da heute Abend euch Rede und Antwort gestehen konnte.
Ja, sehr, sehr gerne. Dann einen schönen Abend und liebe Grüße aus Freiburg nach Magdeburg. Das war der Falco aus Magdeburg.
Der Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei. Jeder redet auf dich ein, trotzdem bist du so allein. Und du siehst so traurig aus, komm in meinen Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war, wo du bist und weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich seh dich mit all deinen Farben und deinen Narben hinter dir. Stolz und deine Wut, dein großes Herz, dein Löwenmut. Ich liebe deine Art zu gehen und deine Art, mich anzusehen. Wie du deinen Kopf zur Seite legst, immer siehst, wie's mir geht. Du weißt, wo immer wir auch sind, dass ich dein Zuhause bin. Und was das mit mir macht, wenn du jetzt lachst, seh. Ich hab das alles so gewollt, den ganzen Terror und das Gold. Ich habe nie was so gewollt.
Be sure.
sie hat über dich gesungen, Hartmut.
Das ist doch schon Mühe hier, Mensch.
Ja, das war es auch schon wieder von uns für euch für heute und mit meinen Komplimenten.
Und ich bin ganz rot. Ja, vielen Dank an alle, die uns heute, doch die Alex fürs Kompliment, und für alle, die uns nach seiner heute zugeschaltet waren. Und denkt daran, es gibt nochmal zweimal zwei Tickets für die eskalierende Komödie der Spieleabend in Basel zu gewinnen. Also wenn ihr das Stück am 11. oder 12. September 2026 sehen wollt, dann schreibt uns eine Mail an gewinnspiel@schwulewelle.de und schreibt einfach euer Wunschdatum dazu, also der 11.9. oder der 12.9. Also anschreiben an gewinnspiel@schwulewelle.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 26. August 2026 um 23.59 Uhr. Und wenn es dann noch ein paar Sekunden später ist.
Ich wollte gerade sagen, 59 und 59 Sekunden.
Genau.
Hauptsache noch am 26. August. Und nächste Woche haben wir auch wieder eine Sendung. Und zwar, ja, das ist noch ein Geheimnis. Das ist so geheim, dass es ich, der die Sendung macht, selbst noch nicht weiß. Aber bei dem Wetter, da entscheidet man das lieber spontan. Es wird auf jeden Fall interessant und abwechslungsreich werden.
Machen wir es am Baggersee.
Mal schauen.
Okay. Ja, die heutige Sendung zumindest könnt ihr euch noch eine Woche lang nachhören und in der Mediathek, könnt ihr nachhören oder auch weiterempfehlen in der Mediathek von rdl.de. Und nun wünschen wir euch noch eine gute Zeit und sagen gute Nacht da draußen, wo immer ihr seid. Tschüss!
Komm, mach den Fernseher aus und rutsch was näher zu mir. Der ganze Wahnsinn bleibt heute vor unserer Tür, auch wenn es hoffnungslos scheint und die ganze Welt weint, du hältst zu mir und wir beten dafür, dass ein Wunder passiert und wir endlich kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit all den Kriegen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal wo wir sind. Glaub mir, die Liebe gewinnt. Was du mir sagen willst, sag's mir ins Gesicht. All der Hass und die Lügen im Netz, die interessieren mich nicht. Wir zwei, wir sind echt, wir sind wirklich und hier. Komm, fass mich mal an und dann schwöre ich dir, dass ein Wunder passiert und wir endlich kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit allen Kriegen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal wo wir sind. Glaub mir, kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein.
Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.